ARD.
Sagt mal, wer hat eigentlich entschieden, dass Kleidung glatt sein soll? Also war das jetzt der Erfinder des Bügeleisens selbst oder was ist da los? Also es wäre doch viel einfacher, wenn wir alle uns gemeinsam dazu entscheiden würden, dass Kleidung eben Falten hat. Aber nee, nix da, so geht eben Lebenszeit fürs Bügeln drauf. Soll mich persönlich ja jetzt gar nicht stören, muss ich sagen, weil da kommen euch ja vielleicht Fragen für diesen Podcast.
Come See Calling, ein Podcast von SWR 3.
Eure gedanklichen Dampfbügelstöße zu mir, das ist ja wohl die Sprühstärke für diesen Podcast. Das ging zu weit mit den Metaphern, ich habe selbst gemerkt. Ich entschuldige mich. Also, diese kleinen Weltfluchtfragen, die man sonst mit sich selbst ausmacht, her damit zu mir. Sprachnachricht an mich, instagram.com/konsi_quent, konsi mit C, ihr wisst Bescheid. Es gibt so viele Leute, die was wissen in der Welt, die mittel Bock haben, mit mir zu reden. Und ich werde sie doch anrufen. Ist es nicht toll? Wir jagen uns jetzt wieder Antworten, zum Beispiel auf die Frage von Valentin.
Hi Konsi, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, wenn James Bond der berühmteste Geheimagent der Welt ist, dann habe ich mich gefragt, ob ihn das nicht auch gleichzeitig zum schlechtesten macht.
Danke Valentin, guter Punkt. Sich Geheimagent nennen, aber dann den großen Auftritt suchen, da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Das geht doch nicht zusammen. Ich glaube, also das hat man ja auch nicht wirklich hinterfragt bisher, oder? Ob James Bond jetzt seinen Job besonders gut gemacht hat oder nicht. Klar, der rettet schöne Frauen und die Welt, aber sind die Frauen nicht teilweise auch in diesen gefährlichen Situationen seinetwegen? Oder eigentlich immer? Naja, gut. Wir wollen mal nicht zu kritisch sein. So oder so kennen wir aber alle seinen Namen und das war bei Leo Martin nicht so. Seinen Namen könntet ihr kennen, allerdings erst, nachdem er als Geheimagent aufgehört hat. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Seitdem hat er Bestseller geschrieben und coacht auch Führungskräfte zum Beispiel. Und er geht sogar ans Telefon, wenn ich anrufe. Hallo Herr Martin, sagen Sie mal, ist das für Sie jetzt angenehm, wenn Sie normalerweise Leuten beibringen, wie man Menschen für sich gewinnt und wenn Sie jetzt quasi diese Fäden komplett außer Hand geben bei so einem Gespräch und mich das machen lassen?
Ich habe ja Kriminalwissenschaften studiert, bin Vernehmungsexperte, habe für den Geheimdienst gearbeitet, 10 Jahre lang. Normalerweise bin ich der, der die Fragen stellt. Aber nach 10 Jahren Öffentlichkeit habe ich mich auch daran gewöhnt, mal interviewt zu werden.
Man kriegt es dann hin. Aber da sind auch Journalisten auch allgemein sehr schlecht darin, muss man sagen, wenn man die Stühle wechselt. Deswegen, ich verstehe das. Aber ich bin mir sicher, ich habe schon ein bisschen was gehört von Ihnen. Sie kriegen das hervorragend hin. Jetzt wollen wir, es gibt ja einen Grund, warum wir hier telefonieren. Valentin hat eine Frage. Valentin will wissen, wenn James Bond der berühmteste Geheimagent der Welt ist, macht ihn das nicht automatisch auch zum schlechtesten? Weil man muss ja doch eigentlich also im Verborgenen sein. Der Job bedeutet eigentlich Geheimhaltung. Wie viele Leute wissen denn von einem? Fragen wir erstmal so.
Also bei mir war es so, selbst meine Mutter hat 10 Jahre lang nicht gewusst, was ich für einen Job gemacht habe. Und da gilt beim Geheimdienst, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist, weil du ganz einfach die nur echt leben kannst. Und mein Umfeld hat ja mitbekommen, was habe ich für eine Schulausbildung, in welchen Vereinen war ich, was habe ich dann für einen Beruf gelernt. Ne? Und das heißt, ich habe eine Polizeiausbildung gemacht irgendwann und habe dann, als ich zum Nachrichtendienst ging, die Legende weiterentwickelt. Ich arbeite fürs Innenministerium, was im weitesten Sinne stimmte. Wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität, was auch im weitesten Sinne stimmte. Und das habe ich so langweilig erklärt, dass es nach Schreibtischjob klingt, dass keine Nachfragen kommen. Ja. Und so hast du dann die Möglichkeit, so geheim wie möglich zu operieren als Nachrichtendienstler.
Die Frage ist doch, wenn dann jemand noch nachgebohrt hat, wäre das nicht eigentlich auch schon ein guter Profiler gewesen, weil diese Person sich nicht so leicht hat abspeisen lassen mit, ach ja, langweilige Antwort, da gibt's doch noch was Interessanteres, ich bohre mal nach. So kann man ja anwerben.
Ja, das Thema echtes Interesse am Menschen ist immer ein Türenöffner und das gab es schon auch. Und wenn dann eine Nachfrage zu tief ging, dann gab es eine Gag-und-Weg-Strategie. Das Thema wurde gewechselt und fertig.
Zack, bumm, da fragt keiner mehr. Aber jetzt, wenn Sie so drüber reden, steht das denn irgendwo, hat man da einen Arbeitsvertrag? Weil wenn diese Daten irgendwo auftauchen, das wäre eine Katastrophe. Also wie funktioniert das überhaupt?
Also als Geheimagent bist du Berufsbeamter, in der Regel auf Lebenszeit. Das heißt, da gibt es keinen Arbeitsvertrag, sondern du arbeitest aufgrund einer gesetzlichen Regelung. Das sind die Beamtengesetze des Bundes und der Länder und du hast eine Ernennungsurkunde, aber keinen Arbeitsvertrag. Es gibt beispielsweise auch keine Kündigungsfristen.
Da ist jetzt auch im System nichts hinterlegt, so Doppelgrau oder so ein bestimmter Farbton oder so, dass man weiß, ach Moment, das ist ein spezieller Beamter, Knicknack.
Ja, also das Gehalt kommt ja von einem Konto des Bundes oder eines Landes und natürlich gibt es da Daten und man kann auf jeden Fall weite Teile der Nachrichtendienste schon zuordnen. Beim Bundesnachrichtendienst, der Operateur im Ausland, der ist natürlich dann etwas besser abgetarnt.
Eigentlich hätte ich das nie gefragt, aber jetzt haben Sie das Geld angesprochen. Also wird man reich damit? Nee.
Also du bist Beamter im gehobenen oder im höheren Dienst in der Regel. Das heißt, du bist im bundesdeutschen Durchschnitt, was das Einkommen angeht. Und ein Nachrichtendienstler wird im Schnitt so viel verdienen wie ein Polizist, der seinen Schichtdienst auf der Straße macht. Vielleicht mit der ein oder anderen klitzekleinen Zulage mehr, die aber nicht großartig ins Gewicht fällt.
Das klingt ja gar nicht mal so gut dafür, dass man da vielleicht auch gar nicht mal so ungefährlich lebt, oder?
Also Millionär, das ist schon so. Mhm. Du bist im bundesdeutschen Durchschnitt. Meinen Bedürfnissen hat es immer komplett genügt.
Okay. Wenn wir jetzt die Frage von Valentin hören, ist man dann nicht ein schlechter, also ist James Bond nicht der schlechteste Agent? Wann ist man denn ein guter Agent und wann ist man ein schlechter Agent, wäre die Frage.
Also James Bond ist ja Einzelkämpfertum, Rambo-Manier, Explosionen, Verfolgungsjagden, Schlägereien. Und das ist Kino, das ist Hollywood, das ist Klischee. Aufzufallen ist tatsächlich das Allerschwierigste beim Geheimdienst. Hier arbeiten Experten in Teams zusammen. Man spielt auch mal auf Zeit, man verzichtet auch mal auf eine Information. Immer mit einem einzigen Ziel, seine Informanten und seine Quellen nicht zu verraten. Quellenschutz ist die Bibel und dazu musst du unauffällig sein. Wenn auf meiner Stirn steht Agent, dann werde ich zur Gefahr für jeden V-Mann, der mit mir zusammenarbeitet.
Das heißt, wir können die Frage ja jetzt schon beantworten, dass man da quasi ein schlechter Agent wäre, oder?
James Bond wäre der schlechteste Agent der Welt.
Das ist doch eine Überschrift. Martin, habe ich Sie schon zu was gekriegt. Aber wenn Sie jetzt, Sie haben mal erzählt, ich habe mal ein bisschen quer gegoogelt, dass auch Ihr Umfeld, wenn ich das richtig weiß, befragt wurde, ob Sie denn gut mit Geld umgehen könnten, ob Sie denn für diesen Dienst überhaupt geeignet sind. War das so?
Also jeder, der für einen Geheimdienst arbeitet oder für irgendeine andere Behörde, die mit Verschlusssachen betraut wird, wird sicherheitsüberprüft. Und beim Nachrichtendienst gibt es natürlich die stärkste Sicherheitsüberprüfung. Und da werden unter anderem Referenzpersonen befragt. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass man zwei Personen angibt aus dem persönlichen Umfeld, die Auskunft über dich geben. Und da nennst du natürlich Personen, die dir wohlgesonnen sind. Ne? Aber damit ist nicht genug.
Die Mama,
ja, und den Trainer im Sportverein und solche Geschichten oder ein guter Freund der Familie. Aber damit ist natürlich nicht genug, sondern bei der Sicherheitsüberprüfung werden auch Leute gesucht. Ganz konkretes Beispiel, ich habe eine Polizeiausbildung gemacht und die Sicherheitsüberprüfer des Dienstes, die sind zu meinem damaligen Chef gegangen und haben gesagt, du hast zwei, die ihn mögen. Und nennen uns zwei, die ihn nicht mögen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass einfach alles auf den Tisch kommt, was dort verfügbar ist an Informationen.
Sehr gut, das glaube ich gar nicht, dass dich jemand nicht mag, so ungefähr.
Ach du.
Sie sind ja gut im Menschenfangen, deswegen glaube ich gar nicht, dass das geht. Aber ich meine, die Frage ist ja, weil wenn jemand nach dem Umgang mit Geld fragt, dann wird ja nach einem gewissen Charakterzug auch abgeklappert, den ein Agent dann quasi mitbringen muss. Was ist das denn? Also was muss man denn haben?
Also da geht's um das Aufspüren von sogenannten Kompromaten. Gibt es Themen im Leben des Nachrichtendienstlers oder des Bewerbers, mit denen man ihn erpressen könnte? Ja? Kann er mit Geld umgehen? Neigt er zu Glücksspiel? Wie geht er mit Frauen um? Wie viele Beziehungen hat er geführt? Wie schaut es aus mit Alkohol und Suchtmitteln? Ja? Oder damals war, bei mir war das ja von, ich muss mal rechnen, man, das war 1298. Um den Dreh rum bin ich wohl sicherheitsüberprüft worden. Und damals war es mit der Homosexualität zum Beispiel noch so ein Thema, wenn jemand schwul war und dazu gestanden ist, war alles fein, ja, weil es dann kein Thema ist, mit dem man erpressbar ist. Bist du homosexuell gewesen zum damaligen Zeitpunkt, wolltest aber nicht drüber sprechen, na, dann war das ein potenzielles Kompromatenthema, mit dem du erpressbar gewesen wärst und dann bist du durch das Raster geflogen bei der Sicherheitsüberprüfung. So muss man sich das vorstellen.
Verstehe, aber prinzipiell, ich glaube, ich habe das mal so wahrgenommen, man muss ein relativ pragmatischer Typ sein. Stimmt so?
Also beim Geheimdienst gibt es ja über 50 Berufsgruppen, die dort arbeiten. Ach so. Und das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Anforderungs- und Leistungsprofile und ich war ja Operateur. Mein Job war es, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben und zu führen. Und da gehört ein gewisser Pragmatismus, eine Resilienz, ein Bestehen unter Druck. Trotzdem die Teams hinter dir zu behalten, sind da schon Fähigkeiten, die sehr hilfreich sind.
Wie oft kriegen Sie gesagt, dass man so ein bisschen Sorge hat, von ihnen in so eine Schublade gesteckt zu werden, beziehungsweise nicht zu bestehen, weil sie haben ja bestimmt schon sehr viele verschiedene Charaktere kennengelernt und da möchte man ja nicht zur unteren Hälfte gehören, sag ich mal.
Ja, also die schlimmste Phase in meinem Leben war die, ich habe eine Handvoll Bücher geschrieben und mein erstes Buch war Ich krieg dich, die Kunst, Menschen zu gewinnen. Und wenn ich darüber gesprochen habe, dann hatte jeder Angst, er wird geprobt. Und er wird jetzt dazu gebracht, Dinge zu tun, auf die er eigentlich gar keine Lust hat. Ja. Aber so ist es ja nicht. Das sind ja Klischees. Und wenn ich Menschen gewinnen möchte und Vertrauen aufbauen möchte, dann geht es um eine langfristige Beziehung auf Augenhöhe. Ne? Und das ist eine der Haupterkenntnisse. Es geht gar nicht darum, nett zu sein oder gemocht zu werden oder das anderen recht zu machen, sondern es geht um Klarheit in der Kommunikation. Dein Gegenüber muss wissen, woran er bei dir ist. Und das muss ihm auch gar nicht gefallen im ersten Augenblick. Ja. Und das sind eher die Themen, mit denen ich mich umgebe und mit denen ich mich beschäftige. Und ich glaube, da ich mache es Menschen leicht, an mir anzudocken, wenn sie einigermaßen ein Sozialverhalten zeigen.
Einigermaßen. Es klingt trotzdem nicht so unbedingt, als ob man sich's, wenn man sich's aussuchen könnte und man lernt den Schwiegervater kennen und dann stehst du da oder sie, jetzt bin ich schon wieder im Du, dann würde man sich wahrscheinlich, naja, vielleicht ein leichteres Kaliber wünschen, aber bisher sind sie sehr nett, muss ich sagen, Herr Martin.
Da gibt es eine Strategie, wenn ich Vertrauen aufbauen will zu einer Person, zu der ein hierarchisches Verhältnis besteht, weil wenn ich sie im Kopf duze, obwohl ich sie mit Worten sieze, dann ist das schon ein Tool, um dich dran zu sein, emotional. Und vielleicht ist das ja ein Tool, das dir gerade unterbewusst passiert
ist. Ist es.
Womit ich auch beim Du.
Ja, siehst du, es hat geklappt. Ist tatsächlich so. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich kriege das nicht so hin mit der Distanz. Aber wenn sie jetzt, oder wenn du sie jetzt quasi so Seminare gibst, wie man denn Leute für sich gewinnt. Also was ist deine erste Lektion? Was bringst du Leuten bei und kann das jeder gleich gut, frage ich mich?
Also wenn ich einen beispielsweise Führungskräftetraining mache, dann geht es darum, wie erhöhe ich meinen Einfluss auf andere? Wie kommuniziere ich als Führungskraft besonders wirksam in mein Team hinein, ne, dass es läuft und dass es funktioniert? Und ich mache immer eine Einstiegsübung, die erleben lässt, wie sehr sich unsere Haltung, also unsere Einstellung, das, was wir über andere nur denken, wie sich das ganz konkret auf die Beziehung auswirkt, die wir zu ihnen leben. Und das mache ich mal im Beispiel fest. Wenn du V-Leute im Milieu der organisierten Kriminalität anwirbst, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten, wie du geistig deine Weiche stellst. Ja. Wer ist mein Gegenüber für mich? Meine Zielperson? Ist es ein kleiner Krimineller? Ist das das schwächste Glied der Kette? Ist das der, den ich benutze, um meine Ziele zu erreichen? Oder ist er ganz was anderes? Ist er mein Ohr in der Organisation? Der Typ mit dem meisten Potenzial? Der, für den ich bereit bin, Win-Win-Situationen zu suchen? Ja? Und welche Haltung ich einnehme? Und ich kann meine Haltung bewusst gestalten. Ja? Und ich kann mich für eine Haltung entscheiden. Und entsprechend stelle ich meine Weiche. Weg 1 wird ins Ausführen, wird nicht besonders lange funktionieren. Und Weg 2 ist der, der in eine respektvolle Beziehung auf Augenhöhe mündet. Und was für Agenten gilt, gilt genauso für Führungskräfte oder für Mitarbeiter, die im Vertrieb vorm Kunden stehen oder für jede Beziehung, die respektvoll und auf Augenhöhe laufen soll.
Das klingt schon fast wie eine Lebenseinstellung eigentlich, oder? Ob man eher dem Menschen erstmal offen gegenübertritt oder ob man gleich schon irgendwie das Schlimmste vermutet.
Ja, das wäre der einfachste Führungsgrundsatz der Welt. Man muss Menschen mögen. So leicht ist dann am Ende doch nicht.
Die ich erlebt habe, naja.
Ja. Wenn du nicht in einer Zwangsgemeinschaft lebst, dann ist es leichter. Aber du hast vorhin schon selbst angesprochen, da ist der Schwiegervater, den hat man sich nicht ausgesucht, den hat man mitgeheiratet. Ja. Und ruckzuck stehst du vor einer Challenge, die du nie gewollt hast.
Warum hast du eigentlich aufgehört damals als Agent?
Das hatte eine Handvoll Gründe. Also ich habe in diesem Laden Karriere gemacht, habe vom mittleren Dienst in Rekordzeit in den gehobenen, in Rekordzeit war ich in der Kippe zum höheren Dienst, ja, in der Polizei wären das vergleichbar die goldenen Schulterklappen gewesen. Das heißt, ich bin da eine Karriereleiter hochgeschoben worden und ich habe relativ spät erst gemerkt, an welcher Wand diese Leiter steht. Ne? Und führen beim Verfassungsschutz ist dann, und das wird ja gerade momentan relativ deutlich, dann doch führen unter politischem Wind. Und da habe ich gemerkt, da bringe ich nicht genug Leidenschaft mit. Ne? Ich war ein guter Operateur, ich war auf der Arbeitsebene top, ich habe auch sicher einen vernünftigen Führungsjob gemacht, aber mir ist dann irgendwie die Sinnhaftigkeit am Ende verloren gegangen.
Dann bist du vielleicht doch nicht so pragmatisch, wie ich dich gerade abgestellt habe.
Ja, ich bin dann ganz pragmatisch nach 2 Jahren drüber nachdenken ausgeschlossen.
Pragmatisch 2 Jahre drüber nachgedacht, dass du vielleicht nicht pragmatisch genug bist für diesen Job.
Ja, so kannte ich mich auch gar nicht. Ne? Das war die schwierigste Entscheidung in meinem Leben, aber ich habe es nicht bereut, das war gut so.
Ja, weil du bist jetzt ja immer noch einer der wenigsten, der Einzige, der ausgestiegen ist als Agent und jetzt in die Wirtschaft gegangen ist. Du hast mal gesagt, dass das im Ausland regelmäßig so passiert, aber bei uns nicht so. Ist das noch so?
Das ist nach wie vor so, ne? Schau nach Amerika, schau nach Großbritannien, schau nach Frankreich. Da hast du Nachrichtendienstler in Unternehmen, im Sicherheitsbereich oder im Consulting-Bereich wie Sand am Meer. Und in Deutschland ist das offensichtlich nicht so. Ne? Da bist du Berufsbeamter auf Lebenszeit und offensichtlich werden die so gecastet und gespottet, dass sie möglichst lange bleiben. Und hat ich bin geklappt. Natürlich, es hat geklappt. Sicher ist neben mir auch der ein oder andere ausgestiegen. Das haben wenige nur so öffentlich gemacht wie ich vielleicht.
Ja. Das heißt, durch deine Öffentlichkeit, das haben wir ja gelernt, nachdem alles geheim sein muss, kannst du auch gar nicht mehr zurück.
Die Türen sind zu. Ne? Also ich bin ausgestiegen mit einem Prädikat. Und zwar war das die sogenannte Befürwortung der möglichen Wiedereinstellung bei der Ausstellung. Also das Abschlusszeugnis hat ein Vermerk gehabt, wenn er wieder will, dann sind die Türen offen und wir machen es ihm leicht, weil er ein Guter ist. Und das hätte so 3-4 Jahre realistisch funktioniert, aber ich bin jetzt mehr als 10 Jahre raus aus dem Laden und da führt kein Weg mehr hin.
Aber du sag mal, Leo, wenn du jetzt, was machst du denn dann jetzt? Also was ist der Weg nach einem Geheimdienstleben? Also wir haben ja schon gehört, Führungskräfteseminars und Bücher hast du auch geschrieben. Was machst du noch? Wo kann man dich einkaufen zu Tante Hildes 70. Geburtstag?
Ja, das eher weniger. Also ich habe 3 Bücher geschrieben, die sind alle 3 Spiegel-Bestseller geworden. Ich mache sehr, sehr, sehr viele Führungstrainings für sehr große Unternehmen, bin ich da in Führungsprogrammen, weil du ab einem gewissen Level das Problem hast, keine Führungskraft, die auf Geschäftsführerniveau ist, wird in ein Führungskräftetraining mehr gehen. Ja, die haben alle schon erlebt, 30 Jahre lang immer nur dieselben Sachen gehört. Und wenn ein Ex-Geheimagent kommt, ja, mit den Geheimwaffen der Kommunikation über Wirksamkeit, wie erhöhe ich meinen Einfluss auf andere, spricht aus einer Kriminalperspektive, dann ist das in der Verpackung so spannend, ja, dass du auch sehr, ja, exklusive Zielgruppen hier motiviert kriegst, an so einem Training teilzunehmen. Und da bin ich stark, da bin ich gut. Was wir noch machen, ist forensische Linguistik. Das heißt, ich arbeite für ein privates Institut und wir analysieren teilweise auch für Sicherheitsbehörden Drohbriefe, Erpresserschreiben. Und wir können anonyme Texte ihren Autoren zuordnen. Ja, und zwar nicht an der Handschrift, sondern anhand der Sprachmuster. Das heißt, wir stellen uns da die Frage, wie geht ein anonymer Täter, ja, der sich schriftlich äußert, mit Sprache um, Wortwahl, Sprachpsychologie, Grammatik. Und wenn wir in Vergleichstexten dann ähnliche Muster finden, dann können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, hat er geschrieben oder nicht.
Das heißt, wenn ich einen Drohbrief schreibe, dann am besten als Telegramm. Das habe ich jetzt, oh Gott, das ist die richtig schlimmste Übersetzung dieser Antwort, die man irgendwie, aber gut, das machen wir nicht, aber das klingt super spannend. Gibt es so einzelne Wörter, an denen man es festmacht oder wirklich Satzstellungen?
Nein, also immer, wenn ich Texte mit Texten vergleiche und darum geht es am Ende, finde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und darum ist die Kunst, signifikante Muster zu erkennen. Also man nennt das in der forensischen Linguistik den sogenannten Idiolekt. Das heißt, ein Sprachprofil, das typisch für eine individuelle Person ist. Ne? Und das geht von der einfachen Wortwahl. Verwendest du lieber daher, deshalb oder deswegen? Wieso, weshalb oder weswegen? Sagst du lieber stets oder immer? Und das könnte ich dir jetzt 1000-fach fortsetzen. Mhm. Und das sind ja Muster, die bei dir unbewusst ablaufen. Auch wenn wir jetzt sprechen, du denkst ja nicht über jedes Wort nach, sondern du folgst deinen Gewohnheiten und Ähnliches. Genau, erst sprechen, dann denken, so ist das Radio. Der Agent ist erst einen Fehler machen und ja, dann ja. Hinterher notfalls entschuldigen.
Genau, so ist es. Und du kennst den Job.
Ja. Und diese Gewohnheiten in ähnlicher Form folgst du auch, wenn du schriftlich kommunizierst. Und diese Muster arbeiten wir heraus. Und da geht es auch um den Satzbau, es geht um die Sprachpsychologie, es geht um signifikante Fehler, die auftauchen oder Spezifika in der Sprache. Und bei guten Texten kann man da mit einem starken Ergebnis auch aufwarten.
Wenn Heuer oder Fei drin ist, dann kommt der Täter vermutlich aus Bayern.
Heuer, Fei, gell.
Meine Familie wäre leicht, passt schon, wäre leicht zu enttarnen. Super. Ach,
servus.
Servus. Leo Martin, dankeschön für deine Zeit und dass du uns das erzählt hast. Wir sind vom Sie zum Du und ich habe gelernt, dass es daran liegt, dass ich dich mag und es stimmt.
Und unsere Hörer sind den Weg hoffentlich mitgegangen mit uns beiden. Ich sage Dankeschön, bis bald. Gell. Ciao. Schönen Tag an alle.
Der Leo Martin. Auf alle Fälle ein freundlicher Agent oder Ex-Agent. Das war ergiebig aber auch, oder? Also geistiges Weichenstellen und die Gag- und Weg-Strategie. Ich sag mal so, Weihnachten mit der Familie kann jetzt kommen. Lieber Valentin, an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, du hattest recht. James Bond ist ein lausiger Agent. Mit diesem Wissen ganz viel Freude beim Schauen. Die nächste Frage, die kommt von Lisa. Auch sie hat eine Sprachnachricht durchgeschickt an instagram.com/konsi_quent.
Hi Konsi, hier ist die Lisa. Und ich habe mich letztens gefragt, warum Motten eigentlich nachtaktiv sind, wenn die doch Licht so geil finden.
Lisa, du Schlaue. Absolut, was ist denn los mit denen, fragt man sich. Also, was sind die Möglichkeiten? Sind es vielleicht wahnsinnig disziplinierte Tiere? Also ihr wisst schon, wie so jemand, der sich so ein Stück vom Kinderriegel abbricht und den Rest dann wieder einpackt. Und dann reicht's aber auch, ne? Also es, mehr braucht man ja nicht. Doch. So, sind Motten so? Sagen die, nee, ach, das bisschen Mondschein und der IKEA-Deckenstrahler im Jugendzimmer, das reicht mir eigentlich. Da brauche ich den Tag gar nicht. Ist es das? Oder vielleicht mögen sie Licht ja auch gar nicht mal unbedingt und sind einfach mal von einer Elterngeneration abgerichtet worden, damit sie uns dauerhaft hinterfragen lassen, ob das Deckenlicht denn jetzt wirklich brennen muss oder nicht. Muss die Beleuchtung ja an sein, Torben? Na, denkst du mal drüber nach. So, ich flatter hier mal rum. Das alles können wir jetzt Thomas Hörren fragen. Er ist Insektenforscher, er ist aber auch Autor und auch Podcaster. Er ist schwer beschäftigt und ich habe ihn so lange genervt, bis er auf der Autobahn jetzt für uns auf einem Rasthof rausgefahren ist. Er weiß, dass ich anrufe, also kannst du losgehen.
Hallo.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Bist du gut angekommen?
Ja.
Thomas, ich will dich so ein bisschen ausfragen. Ich habe ja eine Frage bekommen, aber erstmal muss ich natürlich, erstmal muss ich abklappern. Du bist ja quasi der Pressesprecher von Insekten, kann man ja sagen. Hast du eigentlich irgendeinen Liebling, frage ich mich. Also hast du irgendein Lebewesen, wo du einfach total verknallt bist, weil du denkst, wow, das ist so faszinierend?
Nee, leider habe ich kein wirkliches Festlegen diesbezüglich, sondern es schwankt. Also es ist so, dass ich jedes Jahr im Laufe der Zeit immer mal wieder eine Lieblingsgruppe bei den Insekten habe, die mich gerade ganz besonders fasziniert. Und das wechselt im Laufe der Jahre. Und genau deswegen kann ich mich dann gar nicht so pauschal festlegen auf irgendwas.
Was ist es gerade? Womit beschäftigst du dich?
Also jetzt gerade beschäftige ich mich sehr viel mit unterirdisch lebenden Käfern. Die sind vollkommen langweilig, wenn man die Leuten verkaufen möchte, so gesehen. Als sehr spannende Gruppe, weil die so knapp 1,5 bis 2 Millimeter groß sind im Schnitt, sind farblos, also dann braun, haben keine Augen mehr, weil die unter der Erde gar nicht brauchen. Und so richtig gute Verkaufsargumente gibt es für die eigentlich nicht. Aber die Evolution ist enorm spannend und die Arten sehen auch enorm spannend aus, wenn man sich länger damit beschäftigt.
Wir sind jetzt verabredet, um über Motten zu reden. Ich hoffe, das ist auch fein für dich. Wir sind ja hier, um eine Frage zu beantworten, und zwar die von Lisa. Lisa will wissen, wenn Motten das Licht so geil finden, warum sind sie dann eigentlich nachtaktiv? So, jetzt habe ich gedacht, rufe ich mal beim Thomas an, weil der kennt sich aus und du hast bestimmt eine schlaue Antwort drauf, oder?
Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, die mögen Licht tatsächlich ganz gerne zur Orientierung. Aber es ist so, dass nicht nur Motten, sondern grundsätzlich Insekten, wie auch eine Studie dieses Jahr erst gezeigt hat, zu einem sehr großen Teil wirklich nachtaktiv sind. Also sogar der allergrößte Teil der globalen Insektenarten sind irgendwie auf die Nacht orientiert. Und das liegt so ein bisschen daran, dass ganz viele Vorteile mit sich bringt. Also wir haben jetzt bei uns ja auch sehr häufig sehr heiße Tage, auch in diesem Jahr gehabt. Und es ist halt so, dass Insekten sich vor Austrocknung schützen, indem sie im Prinzip die Aktivität auf die Nacht schieben. Gleichzeitig sind nicht so viele Vogelarten beispielsweise aktiv, die Insekten fressen, die tagsüber unterwegs sind. Das heißt, sind weniger Beutegreifer so gesehen da, den Insekten zum Opfer fallen könnten. Mhm. Und dann gibt es auch weniger Konkurrenz, wenn zum Beispiel die Insekten an Blüten fliegen. Tagsüber sind eine ganze Menge von Insekten da unterwegs und die sich auf die Nacht spezialisiert haben und fliegen nachts an die Blüten ran, die haben auch da den Vorteil, die müssen sich nicht um die Nahrung mit anderen bekriegen, sondern haben so gesehen ihre Ruhe. Und das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, je nachdem, welche Art man sich da ansieht, wo man vermutet, dass das daran liegt. Also es ist vielfältig, wie so oft im Tierreich.
Kann man sagen, also Motten sind pragmatisch, weil eigentlich mögen sie Licht, aber es ist halt klüger, einfach nachts unterwegs zu sein.
Für sie ist es auf jeden Fall klüger, genau. Und wir haben ja die Situation, dass künstliches Licht, so wie wir das kennen, eigentlich total jung ist. Also wir haben so knapp, wie lange haben wir jetzt Glühbirnen? So knapp 200 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendwie so heute eine Person 20 Jahre alt ist, dann gibt es eigentlich erst 10-fach so viele Generationen davor, seitdem wir überhaupt künstliches Licht kennen. Davor war es so, dass im Prinzip Menschen auch nur Feuer dafür genutzt haben, um irgendwie Licht zu machen. Das ist also eine relativ neue Sache. Und für Arten, die erdzeitgeschichtlich in ihrer Evolution viele, viele Jahrhunderte, ja Millionen älter sind als wir, ja, für die ist das natürlich ein total neues Ding im Prinzip auch, dass es plötzlich Licht gibt. Und deswegen muss man da auch irgendwie so ein bisschen Verständnis für haben, dass das auch noch nicht so ganz angekommen ist in der Natur, dass plötzlich künstliches Licht da ist.
Dass man nachts unterwegs ist und dann ist da trotzdem Licht. Absurd. Verstehe.
Genau.
Wie zumutend von uns auch. Haben wir einfach so entschieden, ne? Für die Motten mit.
So sieht's aus, genau. Also die wurden nicht gefragt, glaube ich.
Was sind denn Motten genau, hatte ich mich gefragt. Ich hatte neulich mal, glaube ich, gelernt, dass Nachtfalter auch zu den Schmetterlingen gehören. Sind Motten dann auch Schmetterlinge?
Genau, also eigentlich muss man sagen, es ist eigentlich so ein Fachbegriff für ganz wenige Schmetterlinge, aber es ist gleichzeitig umgangssprachlich so der Fachbegriff für Nachtfalter. Und Nachtfalter sind eigentlich die artenreichste Gruppe. Also wir haben nur so knapp unter 200 Tagfalterarten, wo dann die Schmetterlinge wie zum Beispiel das Tagpfauenauge und sowas dazugehören. Die sind dann wirklich tagsüber unterwegs. Und der Großteil der Schmetterlingsarten, die sind nachtaktiv. Und die können entweder ganz klein sein oder auch ganz riesig. Es gibt auch das Nachtpfauenauge. Das heißt im Prinzip, mit Motten meint man quasi umgangssprachlich alles Mögliche an unterschiedlichen nachtaktiven Falterarten.
Es ist aber trotzdem schon wieder ziemlich bigott von uns. Weißt du, so ein Schmetterling ist total positiv gelesen und so weiter. Und eine Motte, da ist natürlich, hängt noch so ein Image-Ding dran. Also Lebensmittelmotte, Kleidermotte, Schweigen der Lämmer, ist jetzt alles nicht so mega positiv besetzt, oder? Ich meine, du hast ja den guten Blick drauf. Wir können ja jetzt das Image von Motten oder Nachtfaltern allgemein ein bisschen aufpimpen. Was ist denn so fabelhaft an denen? Warum sollten wir die mit anderen Augen sehen?
Ja, letztlich, also zum einen sind es natürlich irgendwie auch Lebewesen, die ganz besondere Ansprüche haben und die sind halt einfach komplett anders als wir und haben aber ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die wir gar nicht so ersetzen können. Zum einen spielen die in Stoffkreisläufen ganz wichtige Rollen, also das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Pflanzenarten auf der ganzen Welt, die kommen im Prinzip nur aufgrund von einzelnen Schmetterlingen vor. Das heißt, die Blüten, die man dann irgendwann genießen kann im Laufe des Jahres, wenn man irgendwo durch eine bunte Wiese läuft, egal wo das dann auf dem Planeten ist, es gibt immer unterschiedliche Pflanzen, die sind wirklich abhängig davon, dass Schmetterlinge das machen. Gleichzeitig regulieren die Raupen, also die Larven der Schmetterlinge, ganz viele Pflanzen in ihren Beständen, die ansonsten Überhand nehmen würden und haben quasi, sind ganz natürliche Rasenmäher, je nachdem auch, wo das ist, weil in einer vielfältigen Landschaft, wo viele unterschiedliche Pflanzen vorkommen, da sorgen im Prinzip solche Arten von Insekten dann dafür, dass diese einzelnen Pflanzen wirklich in ihren Beständen reguliert werden und nicht alles sehr monoton wird oder so. Und gleichzeitig spielen die natürlich eine enorm wichtige Rolle auch für andere Lebewesen, also wie Wirbeltiere, die sich zum Beispiel von denen ernähren. Also wenn wir jetzt irgendwie auch an unterschiedliche Fledermäuse beispielsweise denken, die sind wirklich maßgeblich auch darauf angewiesen, dass die große, schmackhafte Nachtfalter finden, um wirklich einfach genügend Energie zu haben, um ihr Ding zu machen. Und ja, so sieht das eigentlich grundsätzlich aus. Also die Liste ist eigentlich sehr lang.
Ist natürlich jetzt ein komplexer Blickwinkel auf das Ganze. Oft wird es dann so verkürzt auf I. Kannst du das nachvollziehen, wenn Leute da irgendwie ängstlich sind oder mit Vorbehalten irgendwie beladen sind? Weil das dürfte dir ja entgegenlaufen quasi, oder?
Genau, das ist tatsächlich nur eine kulturelle Sache. Also das sieht auf dem Planeten ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wo die Menschen groß werden.
Ja.
Und bei uns ist es auch durch die Kriege bedingt so sehr stark, also aus der Vergangenheit, sehr stark im Prinzip mit der Sorge um möglichst starke Hygiene im Haus und Lebensmittelvorräte, die nicht von irgendwelchen Schadinsekten befallen sind und sowas natürlich dann irgendwie zu haben. Und die Insekten wurden dann eigentlich Generationen von Menschen nur negativ geframed, dadurch, dass man im Prinzip nur auf die Schädlinge geguckt hat, also False Balance. Mhm. Und dieser positive Effekt, der wurde eigentlich in der Gesellschaft ja erst so in den letzten Jahren entwickelt. Also dass die Leute wirklich in der Gegend rumlaufen und dann plötzlich selbst mal auf die Idee kommen, irgendwas zu pflanzen, damit es irgendwie ein bisschen aufgewertet ist und damit man so was tut, um mal ein paar Insekten um sich herum zu haben. Das ist ja jetzt was, was eigentlich nur die aktuellen Generationen mal irgendwie mitbekommen haben. Mhm. Das ist alles relativ jung und so ändert sich das einfach kulturell im Laufe der Zeit. Und man sieht auch, dass der Umgang mit Insekten sich sehr stark gewandelt hat. Wenn man jetzt nochmal in Kochbücher reinguckt, dann die so Anfang des 20. Jahrhunderts da waren, sagen wir mal 1920, und man nimmt sich irgendein Kochbuch aus dieser Zeit, dann ist da überall Maikäferbouillon zum Beispiel drin, also eine Suppe, echt? Die aus Maikäfern zubereitet wurde. Auf die Idee würde heute niemand kommen, irgendwo draußen Maikäfer einzufangen und sich daraus eine Suppe zu kochen. Das war damals eine ganz normale Sache im Prinzip und wurde lokal als Lebensmittel genutzt. Und so wandelt sich das einfach. Und wir haben jetzt halt irgendwie Zeiten hinter uns. Da wird das sehr, sehr stark mit einem, ja, ein bisschen überspitzten Hygieneempfinden verbunden. Und ich glaube, daher kommt auch diese Angst oder der Ekel von so manchem Insekt.
Ach so, man hat da einfach Angst, dass man nichts zu essen mehr hat, weil die Insekten das verderben einem. Und nach dem Krieg gab es nicht viel. Das ist also die Geschichte. Aber was ist denn, wenn du sagst, es gab andere Teile in der Welt, wie war es denn da?
Genau, das sieht heute ganz unterschiedlich aus. Also so im größten Teil der Welt werden Insekten beispielsweise gegessen. Ja. Das sind ganz normaler Bestandteil von Nahrung. Und wir sind die absoluten Exoten in Mitteleuropa, wo die Hygiene quasi so mit ähnlichen Breitengraden auf der Welt, und man sieht auch in den USA zum Beispiel, sieht das relativ ähnlich aus, wo dieses Hygieneempfinden so groß ist, dass das eigentlich weitestgehend verdrängt wurde. Es kommt so ein bisschen als Foodtrend zurück, aber nicht wirklich ethisch abgestimmt. Da geht es mehr so darum, das ist manchmal mit diesem Shady-Beigeschmack wie so eine Mutprobe. Traut man sich jetzt irgendwie diese Insektenpasta mal zu probieren? Schmeckt die dann irgendwie komisch oder sonst wie? Aber das hat ja nichts mit einem vernünftigen Umgang eigentlich mit Lebensmitteln zu tun. Und ja, das ist natürlich so ein gewisser Aspekt. Und wenn wir irgendwas gelernt haben in den, ja, vielleicht irgendwie in den Elternhäusern, dann ist das vielleicht halt eher das Plattschlagen irgendwie von irgendwas, was in der Wohnung aufgetaucht ist. Die Stubenfliege, die stört, die sofort raus muss. Alles, was irgendwie lebt, muss dann aufgrund des Hygieneempfindens quasi weg. Und das macht natürlich was mit den einzelnen Menschen, die aufwachsen, vor allem in der Kindheit. Und dann halt auch über Generationen hinweg mit Gesellschaften. Also würde man positiv framen und würde anders damit umgehen und alle würden kollektiv zum Beispiel sagen, oh, da ist ein Insekt, ich entlasse es mal vorsichtig nach draußen oder so. Wie schön, dass es uns besucht hat, wenn man das jetzt so ein bisschen überspitzt, einfach nur so, dann würde das Ganze schon ein bisschen anders aussehen.
Sagt Thomas Hörren, Insektenforscher und Podcaster. Ey, ich habe dir gerne zugehört, Thomas. Du hast auch einen Podcast, der heißt Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast.
So sieht's aus.
So, warum höre ich mir den denn jetzt an?
Genau, das mache ich zusammen mit einer jungen Professorin aus Dänemark, Professorin Jana Isanta Navarro. Die ist Gewässerökologin und zusammen kann man dann quasi als Insektenforscher und als Gewässerökologin natürlich ganz viele Perspektiven auf biologische Vielfalt eben werfen und kann sich ganz unterschiedliche Aspekte ansehen. Und wir erzählen ein bisschen was aus der Forschung heraus. Das heißt, man kriegt so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen. Wie sieht so ein Alltag aus, wenn man quasi forscht und wenn man an der Uni arbeitet und da lehrt beispielsweise. Und neue Forschungserkenntnisse werden immer mal vorgestellt. Wir haben eine Art der Woche, also eine Tierart wird immer in irgendeiner Form vorgestellt und porträtiert und versuchen so einfach ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren und vielleicht die ein oder andere Person auch ein bisschen zu begeistern, dass man vielleicht selbst auch einfach Freude hat, sich damit zu beschäftigen.
Thomas, tausend Dank, dass du Zeit hattest. Ich fand deine Blickwinkel auf das ganze Thema und den Kosmos sogar sehr spannend und bereichernd. Vielen Dank dafür. Und alles sehr Gute, gern. Danke schön, dass du extra rausgefahren bist. Du darfst jetzt weiterfahren.
Sehr, sehr gerne. Und dann einen guten Tag.
Ja, dir auch. Komm gut an, gell?
Tschüss.
Tschüssi. Motten sind smarte Schmetterlinge bei Nacht. Ja, also wenn das mal kein Imageboost ist, dann weiß ich auch nicht. Darauf erstmal eine Maikäfersuppe. Liebe Lisa, danke auf alle Fälle für deine Frage. Und ihr macht's einfach genau wie Lisa. Alles, was euch am Kassenband an absurd schönen Fragen einfach mal so einfällt, wenn ihr im Supermarkt wartet, das an mich schicken, instagram.com/konsi_quent. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show, wenn ihr mögt. Und ihr wisst ja, schickt den Podcast gerne an jemanden weiter, der Schmetterlinge mag.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Wahrheit ohne Pflicht mit Neger Amiri, das ist ein Comedy-Podcast. Neger lädt sich junge Frauen ein, die Lust auf eine gute Zeit haben und gleichzeitig aber auch auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind. Und dann gibt's eben exklusive Einblicke in Negers Alltag, aber auch in den Alltag ihrer prominenten Gäste. Und dann wird klar, ja, auch die haben Unsicherheiten und Ängste. Und der Podcast ist quasi so eine Art Orientierungshilfe für junge Frauen. Jedes Gespräch dreht sich dann um ein provokantes Thema, sag ich mal. Und sowohl die Gastgeberin als auch die Gäste plaudern dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es geht zum Beispiel um Geld. Wahrheit ohne Pflicht mit Neger Amiri gibt's jeden Mittwoch in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.